Thema live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Thema live. Nur auf OE24TV.
Dritter Wettkampftag, zweite Medaille für Österreich und ein Experte bei uns, nämlich Rainer Schönfelder. Herzlich willkommen bei Fellner Live. Wir begrüßen die Skilegende aus Kärnten bei uns im Interview. Hallo Rainer.
Hallo. Hallo, grüß euch.
Rainer, du bist ja nicht nur Experte bei uns in der Zeitung und verwöhnst die Leser mit täglichen Kolumnen zum Skigeschehen in Saalbach. Du hast natürlich auch heute den Sensationslauf verfolgt von Raphael Haaser. Zweiter Platz, zweite Medaille für Österreich. Silber ist es geworden. Wie ist es denn für dich als jemand, der zu Beginn der Karriere auch Super-G und Abfahrt gefahren ist, wenn momentan ganz Österreich auf unsere Speed-Asse so richtig abfahren?
Aha, es war heute schon ein sehr schönes Rennen aus mehrerer Hinsicht. Ich muss dazu sagen, dass der Raphael Haaser, die Voraussetzungen von ihm grundsätzlich gut waren, aber man darf nicht vergessen, der Raphael Haaser hat eine Verletzung gehabt, eine Kreuzbandüberdehnung. Er hat selber gesagt, man hat ihm am Anfang 6 Wochen Pause diagnostiziert. Er sagt dann selber, da hat er ganz cool im Interview gesagt, das müssen wir abkürzen. Dann hat er ein Überraschungs-Comeback in Kitzbühel gegeben und jetzt wird er bei der WM wieder Zweiter, wo er schon ein bisschen einen Druck gehabt hat, weil mit dem Kitzbühel-Zweiten hat er sich nicht leicht gemacht. Also der hat da wirklich abgeliefert und ich sag mal, aus seiner Perspektive glänzt Silber wie Gold.
Hat man es als ein Abfahrtsläufer oder als, sagen wir mal, ein Speed-Spezialist leichter, wenn man diese schwierigeren Rennen auch in Kitzbühel gewinnt, wo ganz Österreich und auch Hollywood teilweise mit dabei ist, wo alles auf einen schaut, ist man dann gerade auch für so ein Groß-Event wie eine Weltmeisterschaft besser gerüstet? Du kennst das ja auch aus eigener Erfahrung.
Ja, ich sag schon, ein Podestplatz in Kitzbühel hat einen anderen Stellenwert als ein Podestplatz bei anderen Rennen. Und da ist er schon gut vorbereitet gewesen, sagt er. Und da, man hat gemerkt bei ihm, er wollte mehr. Er ist sehr hungrig. Ich glaube, von dem Burschen können wir uns in Zukunft noch wahnsinnig viel erhoffen. Ich hoffe, dass er gesund bleibt, dass er sehr auf seinen Körper hört, dass er die nächsten Schritte aber so setzt, um sich nicht in irgendwelche Theater reinzujagen, sondern geht seinen Weg. Wenn er sich unwohl fühlt, nimmt er sich vielleicht auch ein bisschen zurück, hat er nicht notwendig. Und dann, wenn man bei ihm, vielleicht auch in mehreren Disziplinen, also im Super-G hat er einmal groß auch super aufgezeigt, aber der ist ja super Riesenfahrer und bin überzeugt davon, auch ein guter Abfahrer auch.
Die Gesundheit, ein ganz wichtiger Stellenwert natürlich bei unseren Skistars. Jetzt wissen wir, dass es der Schwester leider nicht so gut ergangen ist. Die hat eine schreckliche Verletzung gestern davongetragen, ist dann bei der Goldfahrt von Stefanie Venier ein bisschen untergegangen. Schwingt das gerade in den Speed-Disziplinen immer doch ein bisschen mit, dass man sich verletzen kann und dann ist die Saison oder gar die Karriere vorbei?
Ja, das ist jetzt, sage ich, in den letzten Wochen, gerade in diesem Winter, ein bisschen noch höher gestiegen. Diese Diskussionen sind mehr geworden über Verletzungen. Die Bilder sind auch mehr geworden, sind auch tatsächlich Verletzungen passiert. Ich meine, eines muss man schon klar sagen, im Skifahren wird immer Verletzungen passieren. Gerade im Speedbereich dann auch doch schwerere. Das hat es immer gegeben und das wird es auch immer geben. Die Häufigkeit ist nur eine Frage und vor allem die Frage, woher kommt das und was könnte man dagegen tun? Das Material, die Pistenbedingungen und auch das Training, die Athletik ist so stark schon ausgereizt. Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass man da teilweise am Limit ist. Und dann sind halt solche Rückschläge sozusagen auch sehr schwierig. Tut mir leid, Ricardo Haaser hat aber auf der anderen Seite wieder gezeigt, was für eine coole Socke ihr Bruder ist, der das auch wegsteckert müssen. Das ist keine einfache Situation, zu sagen, ich gehe in einen Super-G, habe kein Super-G-Training. Man darf nicht vergessen, bei Super-G hat man keinen Trainingslauf, dass ich den Lauf schon einmal besichtigen kann. Es ist immer neu. Viele Tore werden blind angefahren. Viele Kurven muss ich einschätzen, weil ich kann sie nicht auf Sicht fahren, sondern ich muss sie eigentlich nur noch Gefühl fahren. Und da hat er echt eine coole Handhabe bewiesen, dass trotz seiner persönlichen Umstände, dann die Umstände noch um seine Schwester am Tag zuvor und so weiter, dass er da die Silbermedaille angefahren hat, wie gesagt, im Gesamtpaket ist das fast wie Gold, ja.
Der schnellste und auch der coolste Tiroler dieser Woche, das ist auf alle Fälle. Vincent Griechmeier, ein Oberösterreicher, der ist heute knapp leider am Podest vorbeigeschrammt. 500stel haben gefehlt. Du kennst das aus eigener Erfahrung. In St. Anton 2001 ist das, glaube ich, in der Kombi auch passiert. Wie bitter ist denn diese Ledernedern?
Also der vierte Platz ist, ob bei Weltmeisterschaften oder bei Olympischen Spielen, so ziemlich das Blödeste, was passieren kann. Ich weiß zwar nicht, wie es aktuell ist, bei mir war es noch so, dass man dann auch zur Siegerehrung gehen musste, sollte, die ersten fünf werden geehrt, wo ich mir dann immer die Frage gestellt habe, was tue ich denn da eigentlich als Vierter? Ich kriege da keine Medaille, ich werde eigentlich vorgeführt sozusagen. Man wird also noch einmal auf den Schmerz des knappen Verfehlens des Podests erinnert. Das ist extrem zart, muss ich sagen. Der Vince ist aber jetzt in einer Situation, wo er die Abfahrt vor sich hat. Ich habe ihn, und ich glaube, das wird er selber bestätigen, im Super-G wird er sich auch nicht ganz so stark eingeschätzt haben wie in der Abfahrt. Weil es gibt einen großen Unterschied. Das habe ich vorher schon gesagt, in der Abfahrt kann ich mir die Strecke mittels der Trainings sozusagen aneignen. Ich kann mich vorbereiten, ich kann mich steigern. Die Analysen, jede Kurve wird videoanalysiert. Er kann sich da auch von Kurve zu Kurve hinsteigern, hat die besten und schnellsten auf Video, ob er das er selber ist oder ob das andere Athleten sind. Da kann man sehr gute Analytik machen. Und ich glaube, er hat durch diesen vierten jetzt einen Zusatzelan, eine Zusatzrechnung offen für die Abfahrt, und ich schätze in der Abfahrt ganz stark ein, zumal er beim Training schon gut aufgezeigt hat.
Er hat ja heute auch gesagt, er hat sein Bein ein bisschen betäubt, auch nach diesem schlimmen Sturz, den es gegeben hat. Schwingt das ein bisschen mit oder ist man dann in so Situationen trotzdem so, sagt, dass man sagt, das ist eine Weltmeisterschaft, das ist alles vergessen?
Er wird schon überwissen und wird sich wohl überlegt mit seinen Beratern und Betreuern, ob er das Risiko eingeht oder nicht, beziehungsweise geht's oder geht's nicht, von Gesundheitsstatus her. Ich sehe aber vielleicht für den Vince, und das haben viele andere Leute auch gezeigt, gerade ein Potenzial dahinter. Denn mit einer Verletzung sind die Erwartungshaltungen, nämlich die eigenen, das sind nämlich die wichtigsten, nicht die der Gesellschaft, sondern die eigenen Erwartungshaltungen sind die wichtigsten, durch eine Vorverletzung etwas vielleicht eingedämmt. Und man geht etwas unbekümmerter, etwas lockerer an die Sache ran, weil man hat ja schließlich die Verletzung und jeder würde es akzeptieren, inklusive man selber, wenn es dann halt nicht geht. Er hat jetzt aber gesagt, dass er in der Abfahrt beim Training und im Super-G auch voll mithalten kann. Er hat jetzt Lunte gerochen. Für ihn ist diese Verletzung zwar blöd, aber vielleicht wird er am Ende sagen, ich habe es braucht, um diese Medaille oder vielleicht sogar Gold zu machen. Weil ab und zu muss man einen Schritt zurückgehen, um den nächsten zwei Schritte vorgehen zu können.
Würde uns natürlich alle sehr freuen. Kommen wir noch zum Lauf von gestern zurück. Steffi Venier, sensationelle Super-G-Gold. Und sie hat ja dann auch verraten, ein Geheimnis war ein berühmtes Schnitzel, das sie gegessen hat. Ein zweites war, sie hat die ganze Nacht nicht geschlafen und hat dann knapp vor dem Rennen noch oben einen Powernap geholt. Wie ist denn das? Braucht man da wenig Schlaf vor den Skirennen? Soll man da wirklich übermüdet hinkommen und kann dann vielleicht sogar mehr Leistung herausholen?
Nein, das wird in keinem medizinischen Lehrbuch stehen. Das sind so die Eigenheiten von solchen Geschichten, die so mit sich kommen. Im Endeffekt ist man so auf Adrenalin, man ist so auf dieses Rennen erpicht, man ist nervös, man ist aufgeregt, dass man so eine fast nicht geschlafene Nacht, das hält der Mensch schon aus. Wenn das 3-4 Nächte sind, dann geht man in die Knie, aber so eine Nacht wird nicht so ein Thema spielen, so ein großes, zumal sich diese vorbereitenden Einflüsse bei jedem Läufer unterschiedlich ergeben. Also wenn sie sagt, sie schläft dann auch nicht, ist so aufgeregt und aufgeputscht und noch immer genug Elan, dann soll es so sein. Hat er gezeigt, dass das funktioniert. Das sollte aber wahrscheinlich nicht die Regel sein, aber das zeigt nur, mit welcher Anspannung und mit welcher Ernsthaftigkeit und wahrscheinlich auch mit welchen Erwartungshaltungen sie in das Rennen gegangen ist, weil sie ist heuer ab der Weihnachtspause, da hat sie so ein super Training gehabt, hat sie immer gesagt, da hat sie sich in einer super Form hineingefahren. Das heißt, die hat das sehr wohl damit gerechnet, dass sie eine Medaille und vielleicht sogar Gold machen kann.
Ja, und jetzt freut sich natürlich ganz Österreich mit ihr. Hellwach sind auch die anderen ÖSV-Damen. Miriam Puchner hat im dritten Training für die Damenabfahrt am Samstag Rang 2 gezeigt. Am Mittwoch war sie gar die schnellste. Können wir auch in der Abfahrt wieder mit einer Spitzenposition / Medaille rechnen?
Ja, nach solch einem bisherigen Trainingsverlauf, ja, aber ich warne wahnsinnig davor, dass die Trainingsschnellsten meistens bei den Rennen dann es aus welchem Grund auch immer nicht am Punkt bringen. Ja? Man überpowert, man glaubt, noch einen Gang zulegen zu müssen, oder man unterschätzt es und sagt, ich bin eh schnell genug. Das ist die größte Gefahr bei Großereignissen überhaupt, ist, dass wenn die Trainings zu gut laufen. Wenn die Miriam Buchner das hinbringt, dass sie eine Medaille holt, das wäre natürlich was Tolles. Die Rahmenbedingungen sind da, die Abfahrt liegt ihnen sehr gut. Dann ist es eine großartige Leistung, nicht nur wegen der Medaille, sondern dass sie das geschafft hat, diese guten Trainings ins Rennen zu transformieren. Das ist so, so schwer, weil meistens, wenn man sieht, in den Ergebnissen ist es so, dass die Trainingsschnellsten dann im Rennen selten ganz vorne sind und sich das Teilnehmerfeld durchwegs ein bisschen durchmischt, zumal auch viele andere Favoriten vielleicht im Training ein bisschen geblufft haben, ein bisschen mit der Handbremse gefahren sind, nicht ganz den ganzen Lauf Vollgas gefahren sind. Deshalb muss man das mit Vorsicht genießen, aber eines ist klar, schnell kann sie sein und für eine Medaille ist sie gut.
Darauf würden wir uns natürlich freuen. Kommen wir zu den technischen Bewerben. Du bist ja der Techniker des Landes gewesen, über viele Jahre 5 Einzel-Weltcup-Siege, den Slalom-Weltcup 2003, 2004 geholt, bei Olympia, bei WM immer mit dabei und auch immer mit Edelmetall im Gepäck unterwegs gewesen. Was dürfen wir uns denn von Feller, Schwarz, Liensberger, Gallhuber und wie sie denn alle erwarten in der zweiten Woche?
Die WM hat jetzt, sage ich einmal, tun wir mal den ersten Bewerb, tun wir den so weg, als hätte es ihn nicht gegeben. Dann hat die WM meiner Meinung nach in den klassischen Disziplinen sehr, sehr, sehr gut für uns begonnen. So einen Start habe ich mir eigentlich gewünscht, weil daraus kann ein Lauf entstehen. Und zwar weit über die Einzeldisziplin, die einzelne Person, nämlich auf die ganze Mannschaft hinweg. Und mir kommt fast vor, wir steuern auf das zu. Das heißt, wir haben jetzt die goldene, dann haben wir eine silberne. Jetzt kommen Disziplinen, wo wir schon in Lauerstellung sind, viel besser, schon bisher erahnenswert, als die Saison es gezeigt hat. Und zu den technischen Disziplinen ist zu sagen, Schladming hat gezeigt, dass wir neben Feller ja viele andere gute Starke haben. Ich war selber bei einem Training um Kitzbühel dabei und muss feststellen, dass wir 5, 6 sehr, sehr ausgeglichene, gleichwertige Slalomfahrer vom Speed her haben. Sie haben es nur im Rennen nicht runtergebracht. Da muss jeder seine eigenen Lehren daraus ziehen, aber wir haben jetzt sicher 4 Kandidaten am Start. Mein lieber Schwan, im Slalom, da kannst du wirklich rascheln. Da kommt mehr raus schon als nur eine Medaille. Und bei den Damen detto. Also diesen, noch einmal, im Damen-Team erst speziell, weil da haben wir eine goldene. Und jeder, der im Team eine goldene hat, will das auch. Und sie denkt sich, naja, was die kann ich auch irgendwie. Und deshalb glaube ich, dass wir in einem sehr guten Lauf sind.
Würden wir uns natürlich auch freuen in den kommenden Tagen. Der Superstar dieser Weltmeisterschaft könnte, wir wissen ja noch nicht, wie es ist, Marco Odermatt werden. Der hat heute eine Fabelbestzeit auch wieder in den Schnee gezaubert. So schnell in einem Super-G bei einer WM war zuletzt Stefan Eberharter, auch damals in Saalbach Hinterklemm 1991. Sollte er in diesem Team-Kombi-Bewerb starten, dann hätte er sogar die Chance auf 4 Goldmedaillen. Das ist zuletzt Toni Seiler gelungen, ist schon ein paar Wochen her, 1956. Wird Marco Odermatt der Superstar dieser Ski-WM?
Der Marco Odermatt ist ja schon ein Superstar. Er hat schon so viel gewonnen, dem geht es jetzt wahrscheinlich nicht um diese absoluten Rekorde, aber ja, es könnte passieren, dass mit dieser goldenen im Super-G, dass er in einen, auch er für sich in eine gewisse Lockerheit kommt, sagt, ich habe das jetzt. Ich habe jetzt in all meinen Disziplinen sozusagen schon einmal Weltmeisterschaftsgold geholt, Slalom, Riesentorlauf und Super-G, Riesentaler von Abfahrt. Und jetzt kann er eigentlich locker und unbeschwert drauf losfahren, weil alles, was noch kommt, ist eine Draufgabe. Das ist für Athleten dieser Qualität, ich sag mal aus österreichischer Sicht, sehr gefährlich. Denn wenn der Marco Odermatt mit einer gewissen Lockerheit fährt und die nötige Portion Glück auch noch dabei hat, dann wird er wahnsinnig gefährlich für die nächsten Disziplinen.
Wieso ist er aus deiner Sicht denn so locker? Man sagt ja den Schweizern jetzt nicht unbedingt nach, dass sie unbedingt von der Mentalität so die lockersten sind, aber der Odermatt ist einer, man hat bei dem Gefühl, dem gelingt das alles sehr spielerisch auch.
Naja, ich unterscheide schon zwischen Lockerheit im Sinne der Persönlichkeitsstruktur und die Lockerheit am Ski. Ja? Also es gibt oft sehr ruhige Athleten, die trotzdem einen wahnsinnigen lockeren Zugang haben zum Sport. Das muss nicht eins zu eins einhergehen. Bei Marco Odermatt trifft beides zu. Der ist auch von der Typologie her relativ lockerer und umgänglicher. Er ist teamfähig. Er hat eine ganz positive, demütige Art, dem Skisport zu begegnen. Er kann mit Niederlagen sehr gut umgehen. Er kann mit seiner persönlichen Eitelkeit sehr gut umgehen. Es muss nicht immer der Sieg sein. Es zieht ihn schon um, wenn er nicht gewinnt, aber er hat einen Respekt vor anderen Athleten. Das ist, dass sehr viel gesunde Einstellungen spielen da eine Rolle. Und wenn er dann runterriecht, dass er sagt, so, das ist aber mein Rennen oder es sind jetzt genau meine Rahmenbedingungen, dann schlägt er zu und dann weiß er auch, dass er Leistungen liefern kann, wo die anderen nicht mithalten können. Und diese Geduld hat er auch zu warten. Wenn das kommt, wenn das passt, dann bin ich der Schnellste. Das weiß er ganz genau, deswegen macht ihn das auch. Macht ihn, und das nennt man, das Gesamtpaket ist dann, was ich so bezeichne, ist eine Lockerheit.
Das All-Inclusive-Package, oder Matt, das passt. Gepasst hat auch bei dir bei den Weltmeisterschaften. Viermal warst du mit dabei in Bormio 2005, hat es gleich zweimal Silber gegeben, Mannschaft und auch Slalom. Wie verändert einen Sportler denn gerade eine WM-Medaille? Was ändert das auch im Leben?
Naja, es ist einmal erstens einmal als Aktiver zu dem Zeitpunkt ein Riesenmotivationsschub. Das gehört irgendwie dazu. Medaillen, welche Farbe auch immer, bei Großereignissen gehören dazu zu einer, sage ich, einigermaßen großen Karriere. Es gehören vielleicht die eine oder andere Gesamtwertung. Also eine Kugel wäre natürlich schön, wobei das sportlich sicher mit Abstand das Schwierigste ist. Weltcupsiege gehören dazu. Also es gehört so eine breite Palette an Erfolgen. Das ist nicht selbstverständlich, dass man, sage ich, überall mitnaschen darf. Es gibt viele ganz große Athleten, wo man dann in Wikipedia nachschaut und sagt, ja Moment, der hat aber nie Olympiamedaille gemacht. Ist aber eigentlich dann wiederum wurscht, weil er dafür andere Erfolge hat. Also man muss froh sein, wenn man so schaut, auch Demut haben, dass man mitnaschen kann auf dieser großen Bühne, dass man gesund ist, dass man sein Material benannt hat. Das ist nicht selbstverständlich. Gerade auf ein Großereignis dahin, da müssen so viele Faktoren zusammenspielen, dass genau in diesem Februar, in diesen Tagen, in denen wir uns jetzt befinden, dass ich da meine Top-Leistung abliefern kann und dann aber damit besser bin als die anderen, weil es nutzt mir gar nichts, wenn dann andere die Topleistung noch besser abrufen können. Also da spielt schon sehr viel Glück und sehr viel Handgeschick eine Rolle. Aber zurück zur Frage, natürlich es gehört zur Karriere dazu, dass man sagen kann, man hat eine Medaille, Medaillengewinner, Weltmeister, Vize-Weltmeister. Motivation ist ein Riesenthema und später ist es schon schön. Ich muss schon sagen, es ist schon schön, wenn ich zu Hause auf die Wand schaue und da hängen auch ein paar Medaillen neben ein paar tollen Pokalen. Das ist schon schön.
Da schaut natürlich der ein oder die andere gerne zurück und manch einer denkt sich, komme ich vielleicht wieder auf die Skipiste? Lindsay Vonn hat ihr Comeback jetzt gegeben im zarten Alter von 40. Die will wieder ganz nach oben und ist ja auch schon sensationell gefahren. Zum Teil Mottl-Meier als Vorläufer war auch gut dabei. Den werden wir sehen. Bei den Skispringern ist es der Flugsaurier Noriaki Kasai mit 52 Jahren. Der hat sich jetzt in den Skisprungkader für die Springen in Sapporo qualifiziert. Ich habe gelesen, du bist, glaube ich, 47 Jahre jung. Juckt es dich da nicht auch einmal wieder, die Bretteln anzuschnallen und ein Comeback zu starten?
Ja, ich bin aber Realist genug, dass ich weiß, dass die Rahmenbedingungen passen müssen, um sowas zu tun. Das ist ja keine Lust- und Laune-Partie. Ich weiß, wie viel Schmerz, wie viel Engagement, wie viel auch Disziplin und Härte dahinter steckt. Das ist ja kein Mathewesen. Ich meine, wenn ich bin begeistert, wenn andere ein Comeback schaffen, weil ich genau weiß, was für eine harte Arbeit dahinter steht. Und mir gefällt auch, dass es sowas ermöglicht wird, weil für viele das vielleicht auch in Zukunft eine Lösung sein wird, um sich einmal rauszunehmen und dann wieder zurückkommen zu können. Weil das ist im Skisport schon sagt, wenn du 2 Jahre zum Beispiel in Serie weg bist, schaffst du den Anschluss sehr, sehr schwierig, wenn es denn nicht diese Comeback-Regel gäbe, weil du mit der Nummer dann irgendwo im Nirvana bist. Also ich finde das grundsätzlich gut. Für mich persönlich hat das keine große Relevanz. Mit Ausnahme, man würde die Rahmenbedingungen so ändern, dass ich sage, pass auf, die würden auf mich maßgeschneidert sein. Dann wäre das ein Thema. Aber auf der anderen Seite, ich würde so gern beobachten und jetzt mit dir da reden, das ist viel gescheiter.
Aber was wäre denn maßgeschneidert für den Rainer Schönfelder, dass auch der Spaßfaktor bei all dem Ernst, der natürlich mit dabei ist, dass der auch immer Einzug hält?
Gut, den Spaß kann man sich selber immer machen. Ich habe immer gesagt, bei einem Live-Interview kann man mich nicht schneiden. Das heißt, ich kann machen eigentlich, was ich will. Ich bin on air und ich kann so Leben erleben, wie ich es mir vorstelle. Das muss jeder selber wissen. Die Bühne ist da, jeder kann tun und lassen, was er will. Rahmenbedingungen habe ich vielleicht angeschnitten, das zu meiner Zeit, das ist vielleicht da interessant zu wissen. Wir haben damals da Abstände gehabt im Slalom zwischen, ich sag mal, 12, 13 Metern im Schnitt. Ja, heute fahren wir 9,5 Meter, knappe 10 Meter. Das ist ein Riesenunterschied. Also von 9,5 raufgerechnet auf sage 13 Meter sind das 30% Unterschied. Das heißt, in der Kurssetzung hat sich wahnsinnig viel getan. Es hat sich im Material natürlich einiges weiterentwickelt. Wir es damals hatten doch vorwiegend, was heuer wieder ansatzweise da war, brutale Eispisten. Bei uns war Grip alles, hat ein Läufer einen Grip gehabt, da haben wir das ganze Jahr gekämpft um einen Grip, dann warst du schon einigermaßen gut dabei. Wir haben auch anders fahren müssen damals mit dem Material. Also es hat ganz andere Situation gegeben als heute. Eben, wie gesagt, die Rahmenbedingungen haben sich doch stark verändert, werden sich auch immer wieder verändern. Und deshalb ist es für so eine Comeback-Geschichte auch immer relevant. Sind die Bedingungen noch dieselben? Linse von? Ja, die Antwort ist ja. Es sind noch ähnliche Rahmenbedingungen. Wenn die Linse von 40 bleiben würde, 10 Jahre lang, also das heißt, sie sind 10 Jahren noch immer 40, dann wäre Comeback viel schwieriger, weil sie in der Zwischenzeit viel, viel mehr getan hätte.
Du hast schon angesprochen, was sich alles geändert hat. Als du begonnen hast im Weltcup, da war Alberto Tomba das Maß aller Dinge. Als du aufgehört hast, 2013, war das gerade die Ära von Marcel Hirscher mit seiner Goldmedaille und all diesen Dingen. Wer war denn der größte Konkurrent/Mitstreiter in all diesen Jahren für dich, wo du sagst, ja, der hat schon den Carving-Sport oder den Slalom-Sport und den Riesentorlauf-Sport revolutioniert?
Naja, ich bin in einer Phase aufgewachsen, wo wir wahnsinnig starke Jahrgänge waren. Also mit mir ist gefahren der Benny Reich, mit mir ist gefahren Mario Matt, Manfred Prager, Herbst Reinfried, Kilian Albrecht. Wir sind damals in der Spitze unter den ersten sieben im Slalom, wenn ja die ersten sieben gelost, waren wir bei vielen Rennen in den besten Jahren fünf Österreicher unter den ersten sieben. Das war schon eine Dimension. Damals sind Schilecker Heinz war zum Beispiel auch noch damals dabei. Damals sind wir im Slalom zur Weltmeisterschaft gefahren und vier Leute dürfen bekanntlicherweise fahren, außer du hast den Weltmeister davor gestellt. Und da sind drei Leute gestanden bei uns, die in den ersten Gruppen waren oder sogar vier. Also es war eine wahnsinnige Geschichte. Wir haben alle gemeinsam irgendwie diesen Carving-Sport auf unterschiedliche Art und Weise mitgeprägt. Ja, wenn ich denke, die ersten kurzen Ski, die dahergekommen sind, Mario Matt hat da mit Nummer, ich glaube, 64 war es, glaube ich, in Kitzbühel zum ersten Mal mit den Carving-Ski Kitzbühel gewonnen und ist mit der Nummer zweimal Bestzeit, glaube ich, gefahren und Kitzbühel gewonnen. Da haben alle mal blöd geschaut. Dann ist es aber bei Mario sozusagen die nächsten Jahre ein bisschen schwieriger. Dieses Jahr hat er gut beendet, dann ist es bei ihm schwieriger geworden. Dann haben andere wieder nachgerückt, materialmäßig nur mal verschärft, einen kurzen Ski ein bisschen anders gebaut. Das heißt, in dieser Ära mit den Namen, mit denen ich gesagt habe, da haben wir wirklich den Carving-Sport miterlebt und auch mitgeprägt und unsere Erfolge feiern dürfen. Dankenderweise.
Und aktuell von den Läufern, es gibt ja da auch den einen oder anderen, der vielleicht ein bisschen an Rainer Schönfelder erinnert. Lukas Broughton, der jetzt für Brasilien startet, ist ja jemand, der auch gern Party macht. Und der hat ja zuletzt gesagt, eigentlich sollte es im Skiweltcup ein bisschen mehr auch den Glamour, den Partyfaktor geben, nicht nur auf den Ernst des Lebens. Pflichtest du als ehemaliger Skifahrer, der auch durchaus lustige Dinge immer gemacht hat, dem bei, müsste es ein bisschen mehr vielleicht Vergnügliches auch geben für die Läufer und Läuferinnen?
Ich würde das so sagen. Nicht generell mehr. Jeder soll sich aussuchen, aber es soll jeder seine Persönlichkeit ausleben, wie er es denn ausleben möchte. Den Unterschied muss es ja geben. Es kann ja nicht jeder glauben, Party ist super und sagen, das ist das Beste und alles andere ist ein Blödsinn. Es gibt ja auch Leute, die wollen das eben nicht. Ja, die gehen früher liegen, gehen am Sonntag schön in die Kirche, wenn es geht, und die dann immer brav pünktlich Abendessen und das alles zu jeder zur selben Zeit. Es gibt unterschiedliche Typologien und jeder hat sein Recht. Was der Broughton, glaube ich, gemeint hat und was auch, glaube ich, meiner Meinung nach richtig ist, dass es die Möglichkeit gibt für jene, die es denn tun wollen, sollen es auch tun können und ohne etwaige Konsequenzen und ohne immer bewerten zu müssen. Wir bewerten immer irrsinnig gern, das ist gut, das ist schlecht, das soll sein, das soll nicht sein. Ja? Ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche Charaktere auf dieser Welt und Gott sei Dank ist jeder Mensch anders, dass jeder tun und lassen kann, was er will. Und dementsprechend soll es im Skisport meiner Meinung nach auch sein. Ja, er hat recht, wenn er sagt, es ist ein bisschen ernster geworden, es ist ein bisschen weniger aufgelockert, ein bisschen weniger, die Leute trauen sich einfach weniger. Ja, wir leben aber auch in einer anderen Zeit. Im Zeitalter der Social Media bist du halt wahnsinnig beobachtet. Von rechts und links, wenn du irgendwas machst, dann musst du halt mit den Konsequenzen leben. Wer A sagt, muss auch B sagen und deswegen muss jeder für sich selber entscheiden, aber ein bisschen ein bunteres Bild wäre schön.
Gerade einen Berg runterrasen, wie es von dir dieses legendäre Bild gegeben hat, wäre wahrscheinlich anno 2025 in Zeiten von Social Media schwierig.
Da hätte es andere Fotos gegeben, nämlich rundherum hätte es Fotos gegeben. Ja, das war damals zu der Zeit eben so, wie ich mein Leben gelebt habe. Und das ist mir auch passiert, das war nicht geplant. Aber ja, natürlich passieren viele Dinge außerhalb des Skisports, in der Gesellschaft, in anderen beruflichen Sparten, wo man halt sehr stark und sehr schnell ertappt wird. Und leider Gottes, auch in Zeiten von Fake News und künstlicher Intelligenz, wo das Ganze in ein völlig falsches geht oder in eine falsche Richtung geht. Und wo man dann schwer rauskommt aus dieser Bahn, da muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen. Es ist und bleibt eine sensible Geschichte.
Absolut. Und Individualität ist ja auch wichtig. Du bist ja auch ein Tausendsasser Dancing Stars gewonnen, Kolumnist nicht nur bei uns, sondern auch Kommentator im Bayerischen Rundfunk gewesen, Chartstürmer. Was kommt denn noch?
Ja, ich bin momentan sehr gut ausgefüllt mit meinen beruflichen Aktivitäten, mit meiner Firma, mit den Hotels, die wir sehr erfolgreich mittlerweile betreiben. Ich mache gern für den Skisport diverse Öffentlichkeitsarbeiten und kümmere mich aber auch sehr gerne um meine Familie, um meine Tochter, die im Sport auch sehr, sehr aktiv ist. Da geht auch sehr viel Zeit rein. Also ich bin momentan sehr ausgefüllt und ich bin auch noch jung. Also wer weiß, was da noch kommt. Ja, vielleicht, ich wäre ja wahrscheinlich laut einer biologischen Analyse 124 Jahre alt. Also habe ich noch genug Zeit, ein bisschen was zusammenzubringen.
124. Gut.
Anscheinend.
Ein Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde, Rainer Schönfelder, auch in dieser Hinsicht sicher. Wir sagen vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute und abschließende letzte Frage. Wie viele Medaillen wird Österreich dann am Ende dieser Skiweltmeisterschaft auf der Habenseite haben, Rainer?
So, zwei haben wir noch und ich sage, wir machen noch eins, zwei, drei. Ich bin positiv. Ich sage, wir machen noch fünf, dann haben wir insgesamt sieben.
Na bumm, die glorreichen sieben.
Wunderbar. Muss ich sagen, wenn mich nur irgendein Läufer oder Läuferin hört, dann geben sie noch mehr Gas.
Da hoffen wir natürlich drauf, dass die Kolumnen von Rainer Schönfelder natürlich viele lesen. Wir sagen vielen Dank für den Besuch bei Fellner Live. Liebe Grüße nach Kärnten. Das war's bei uns und wir sind nach einer kurzen Werbepause gleich wieder zurück.